Fulbert Stefensky, Heiliges Land. Meine Eltern haben mir ein Stück Land vererbt. Es ist schmal, liegt an einem Hang, geeignet nur für ein paar Obstbäume, und auch diese neuen Bäume sind verwildert. Aber das Land ist mir wertvoll. Ertrag bringt es mir keinen, aber ich weiß, dass meine Eltern und Großeltern in kargen Zeiten dort gearbeitet und die klägliche Ernte eingebracht haben. Boden ist nicht nur Boden, und Land ist nicht nur Land. Es ist geheiligt durch die Erinnerung an viele Generationen, die auf Brot und Früchte gehofft haben. Wenn ich auf diesen schmalen Acker angewiesen wäre, wenn ich ihn gesegnet hätte mit der Arbeit meiner Hände, dann wäre mir der Boden noch mehr ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil er mich ernährte, sondern weil ich mich dort selbst investieren würde, mit meiner Arbeit und mit meiner Hoffnung. Man ist dort zu Hause, wo man die Spuren der eigenen Arbeit hinterlässt. Land ist nicht nur ein Ding, das herzlos erworben und herzlos verkauft werden kann. Das Eigentum an Grund und Boden ist die sicherste, glaubwürdigste und ursprünglichste Form des Eigentums überhaupt. Das Land ist gut, weil Menschen es zum Leben brauchen und weil es ihnen Brot und Früchte bringt. Darum haben Menschen das Land immer geehrt und es als etwas Heiliges betrachtet. Es gibt eine Entehrung des Landes, wenn es für Menschen nur noch eine Spekulationsmasse bedeutet. Das Land wird entehrt, wenn private Konzerne und Investoren in großen Mengen das Ackerland aufkaufen und damit die Lebensmittelpreise für ganze Gebiete diktieren. Dieses Land ernährt dann nicht mehr. Es wird zum reinen Profit. Das Land wird missbraucht. Menschen, die ursprünglich dort gewohnt haben, werden vertrieben. Sie werden zu Landlosen und sie verlieren in jedem Sinn den Boden unter den Füßen. Sie werden sich selber fremd, indem sie ihr Land verlieren. Das Land wird entehrt, wenn in überseeischen Gebieten der Boden nur noch benutzt wird für Viehfutter für den immensen Fleischverbrauch in unserer wohlhabenden Welt. Das Land wird entehrt, wo es zur reinen Handelsware wird. Die Zeit des Brotes hat Pasolini die Zeit genannt, in der Menschen angebaut haben, was sie zum Leben brauchten, und wo der reine Profit nicht das Ziel des Bodens war. Das Land und seine Bewohner waren immer bedroht durch die Profitsucht der Mächtigen. Darum die Stimme des Propheten Jesaja, Kapitel 5, Vers 8: Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen reihen, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Darum die Stimme Gregors des Großen: Die Menschen, die die Gabe Gottes, den Erdboden, zum Sondereigentum machen, beteuern vergeblich ihre Unschuld. Indem sie auf diese Weise den Armen ihre Lebensmittel vorenthalten, werden sie zu Mördern derer, die täglich aus Mangel an Lebensmitteln sterben. Warum wissen wir so wenig davon, dass durch Landaufkäufe in riesigem Maßstab Menschen ins Unglück getrieben werden? Wer weiß dies und von welcher Art ist dieses Wissen? Es gibt eine fahrlässige Unwissenheit. Gewissen hängt im Wortstamm mit Wissen zusammen. Es gibt eine Unwissenheit, deren nächster Schritt die Gewissenlosigkeit wird. Ich möchte zwei Arten von Schuld unterscheiden. Die eine ist, gegen sein Gewissen zu handeln, die andere, kein Gewissen zu haben. Im normalen Sprachgebrauch meinen wir die erste, wenn wir von Schuld reden. Aber es gibt die andere Schuld. Die Schuld, nicht zu wissen, was unter uns vorgeht. Die Schuld, nicht zu wissen, wer Acker an Acker reiht und wo dies geschieht. Die Schuld, die Gesichter der Opfer zu übersehen. Die Zeit des verstummten Wissens ist die Zeit der Propheten. Was sind Propheten? Es sind Menschen, die in verblendeten Zeiten den Willen Gottes erkennen und widerborstig auf ihm bestehen. Kann die Kirche prophetisch denken und handeln? Wir sind eine Volkskirche. Immer noch. Eine Volkskirche ist eine Kirche der Mitte, nicht der beste Ort für Propheten. In einer Volkskirche sind Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Optionen, unterschiedlicher Leiden und Erwartungen. Die Menschen in ihr sind nicht besser als andere. Aber diese Kirche hat Leichen im Keller. Sie hat Texte, die davon sprechen, dass man Gott nicht erkennen kann, ohne mit den Hungrigen das Brot zu brechen, die Nackten zu bekleiden und die Hauslosen zu beherbergen. Sie hat den Propheten Amos, der im Namen Gottes die bedroht, die von den Armen hohe Abgaben an Korn verlangen. Sie hat alte Propheten, die mit einer Stimme wie von heute sprechen. Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und sprecht, wann wird der Sabbat vorbei sein, dass wir endlich Korn verkaufen, das Maß verringern, den Preis steigern und die Waage fälschen können, damit wir so die Armen in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen können. Amos, Kapitel 8, Verse 5 bis 6. Die Kirche hat Leichen im Keller und die Kirche wird ihre Propheten nicht los. Ich setze nicht hauptsächlich auf die Qualität der vielen Christen. Ich setze auf eine Gruppe, die nicht loskommt von ihrer eigenen Herkunft. Sie hat Leichen im Keller und gelegentlich gibt es die Auferstehung der Toten. Für immer kann die Kirche ihr Gedächtnis nicht betrügen und ihre Texte nicht fälschen. Sie sind ihr heilig, es sind heilige Schriften, wenn sie noch so oft verrät. Es gibt nur noch wenige Gruppen mit einem verpflichtenden Gedächtnis, das sich nicht ganz vergraben lässt. Mag diese Kirche oft genug ein Sauhaufen sein, aber es ist ein verstörter und vom eigenen Gedächtnis nicht in Ruhe gelassener Sauhaufen. Ganz ruhig kann man nie in ihr schlafen. Der Schweizer Schriftsteller Peter Bixel sagte einmal in einem Gespräch mit Dorothee Sölle: Die Kirche wird diesen Christus nicht loskriegen. Das mag ich ihr gönnen. Ich finde das so toll, dass sie das nicht kann. Denn seit annähernd 2000 Jahren versucht sie es. Sie weiß, wenn sie ihn loskriegt, gibt es sie nicht mehr. Solange es sie gibt, ist aber der Begründer der Kirche eine ungemeine Belastung. Die Propheten und der Christus der Bergpredigt, eine glückliche Last der Kirche.